es hat ja auch einen Teil unseres Lebens ausgemacht und auch verändert. Also für uns beide war ja immer klar, Freitag ist Podcast-Aufnahme.
Ja, also das war eine tolle Zeit. Vielleicht kommt sie ja wieder. Wahlkampf ist zu Ende, Ende September. Dann mal sehen, was ist. Ne?
Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
Das ist auch schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass so das letzte Mal oder fürs Erste das letzte Mal zu sagen, willkommen zurück bei Schräg im Stall, dem politischen Podcast, dem Clash der Generationen. Und heute haben wir tatsächlich, wir haben kein konkretes Thema, wir haben keinen Gast und wir sagen es direkt schon mal am Anfang, bevor wir es irgendwie künstlich hochgepusht in die Länge ziehen und nach hinten ziehen, das hier ist vermutlich erstmal die letzte Folge Schräg im Stall, zumindest vor der Sommerpause. Du gehst in den Wahlkampf, ich möchte mich mal ein wenig erholen. Ich habe mal geguckt, es sind über 70 Folgen, die wir aufgenommen haben und wir haben keine einzige Pause gemacht. Ich finde das schon bemerkenswert.
Ja, und es war eine wunderschöne Zeit. Es gab ja auch ganz viele, die, wenn der Podcast nicht früh am Sonntagmittag da war, mir geschrieben haben, wo bleibt er und habt ihr aufgehört? Wir haben eine richtige Fangemeinde.
Ja, und das hat ja auch, das darf man ja auch nicht vergessen oder kann man ja auch mal erwähnen, es hat ja auch einen Teil unseres Lebens ausgemacht und auch verändert. Also für uns beide war ja immer klar, Freitag ist Podcast-Aufnahme. Und wir wollen jetzt auch, wie gesagt, wir wollen keine große Nummer draus machen. Du fokussierst dich ja jetzt gerade auch sehr intensiv auf den Wahlkampf, auf die Bundestagswahl.
Ja, und ich kann dich auch nicht in den Wahlkampf mit reinziehen. Du bist... Du bist ja nicht so zu, wir sind ja häufig kontrovers und du bist ja kein freier Demokrat, sondern wählst vermutlich mal auch was anderes. So, und da ist es dann auch Frage der Korrektheit, dass man da ein Stück auf Distanz geht. Obwohl ich weiß, dass viele uns vermissen werden und wahrscheinlich ich werde das auf jeden Fall sehr vermissen, den Freitag.
Genau. Ja, es ist ja auch ein Stück weit authentisch, dass wir jetzt erstmal eine Pause bei dem Podcast machen. Wie du schon gesagt hast, ich kann dich einfach so weit nicht in deinem Wahlkampf unterstützen. Da clashen unsere beiden politischen Gesinnungen einfach zu krass aneinander. Und deswegen muss dann auch so ein Format erstmal pausiert werden. Aber für die erstmal letzte Folge haben wir euch gefragt, beziehungsweise du hast die Leute vor allem auf Instagram, aber auch auf Twitter gefragt, ob sie nochmal Fragen haben an dich, an mich, an Schräg im Stall. Und da sind erstaunlich viele Fragen auf uns zugekommen. Ich dachte so, ja, mein Gott, mittlerweile du haust jeden Tag Tweets raus. Ich hau jeden Tag Stories und Posts raus. Wir machen beide so viele TikToks. Ich dachte, Leute wissen eigentlich schon alles über uns. Ich hatte echt die Angst, dass da vielleicht nur zwei oder drei Fragen kommen. Aber es waren so viele Fragen, dass wir auch alle gar nicht in diesem Podcast aufnehmen können. Ein paar habe ich mir aber hier mal zusammengeschrieben. Und ich würde gerne mit einer der, ich finde, lustigsten Fragen anfangen. Und zwar, wenn wir beide für einen Tag die Rollen tauschen könnten. Wenn wir einmal unseren Körper für einen Tag tauschen müssten. Was würdest du, Thomas, quasi als Fabian, als Moderator und Influencer tun? Und was würde ich tun als Bundestagsabgeordneter, als Thomas Sattelberger?
Oh, das ist aber eine schwierige Frage. Also wenn ich sozusagen einen Tag lang Fabian Grischkat wäre.
Genau.
Oh, wow, wow. Ja, dann müsste ich ja wahrscheinlich ich müsste da wahrscheinlich mit deinen Kolleginnen und Kollegen von Friday for Future mich auseinandersetzen. Ich müsste wahrscheinlich so mal meine politische Überzeugung nach innen kehren und müsste zumindest ganz viel fragen, warum sie das machen und wie das ist und warum sie die Gesinnung haben, warum das für sie so bedeutsam ist und die Prio 1 im Leben. Ich würde wahrscheinlich... Vielleicht würde ich mir ein bisschen mehr Mut geben, im Antönen unkonventioneller Themen. Denn als Politiker bist letztlich auch irgendwo in deinem Rahmen drin, in deiner Rolle und nicht ganz unbefangen und frei. Da könnte ich wahrscheinlich mehr die Sau rauslassen. Und wahrscheinlich würde ich mich höllisch ärgern, wenn ich bei den Öffentlich-Rechtlichen irgendwo was ganz Seriöses moderieren müsste. Weil es da ja zum Teil schon noch recht muffig zugeht. Aber das wären wahrscheinlich so Themen, mit denen ich mich auseinandersetzen würde.
Ja, wenn du Glück hättest, dieser Tag unseres Körpertausches, wenn der natürlich nicht an einem Freitag wäre, dann würdest du auch wahrscheinlich nicht zu einer Klimademo gehen. Aber wenn du Pech hättest, das wäre an einem Freitag, dann würdest du vielleicht auf der Straße stehen. Das stimmt schon. Was würde ich denn machen, wenn ich du wäre? Ich habe da gerade eben schon vor der Folge drüber nachgedacht und ich habe überlegt, ob ich was total Hochpolitisches sage, was ich quasi auch in deinem Amt machen würde als Abgeordneter. Ich glaube aber, ich würde einfach gar nichts tun. Also so blöd das klingt, aber du hast so einen anstrengenden Tag. Also das, was ich von dir immer mitbekomme, wie früh du schon aufstehst, wie früh du schon irgendwelche Anträge dir durchliest, wie früh du an Abstimmungen teilnimmst. Ich glaube, ich würde bei dir ins Bundestagsbüro gehen und mich einen Tag da einsperren und einfach nichts tun. Vielleicht ein bisschen Fernsehen gucken. Ich bestell mir eine Pizza in den Bundestag. Es ist Corona. Ignorieren wir mal Corona. Wenn es das nicht gäbe, wenn das gar nicht da wäre, ich würde vielleicht eine kleine Party in deinem Büro machen. Ich würde genau das tun, was keiner von Thomas Sattelberger erwartet. So einfach mal relaxen, weil ich glaube, ich glaube, du hast viel zu wenig Tage, da will ich dir gar nicht zu nahe treten, aber ich glaube, du hast wirklich sehr wenig Tage, an denen du mal nichts tust, oder sehe ich das falsch?
Ja, also an denen ich mal wirklich was ganz anderes tue, ja. Denn sagen wir mal, eine Party haben oder feiern oder ratschen oder so, das ist ich laufe ja so wie so ein kleiner langlaufender Motor, laufe ich in der Arbeit. Ja, ist interessant, ja. Aber du würdest mir natürlich dann die Arbeit an diesem Tage, würdest du nichts erledigen und ich hätte doppelte Arbeit am nächsten Tag.
Ich glaube auch von den meisten Sachen, die du ja tagtäglich machst, da das würde ich gar nicht erstmal verstehen. Also ich werde da erstmal auf den ersten Blick überfordert und bevor ich mir das antue, mache ich erstmal nichts. Nein, es wäre natürlich, wenn ich einen Tag Abgeordneter wäre, das wäre auch eine große Ehre und Chance für mich. Aber ich glaube, auch an einem Tag politisch etwas zu verändern, das ist schon schwierig. Wahrscheinlich realistisch betrachtet würde ich den ganzen Tag bei dir im Büro sitzen und mich durch ein paar Papiere wälzen und irgendwann verzweifeln, weil ich den Großteil nicht verstehe. Okay, ja, aber ist ja lustig was.
Aber andersrum ging es mir ja eigentlich genauso. Gut, dass du mich auf die Idee gebracht hast, denn da, wo du sozusagen Influencer bist und wo es ans Handwerkliche geht, da wäre ich ja ein kleiner Stift, der erstmal lernen würde, was heißt eigentlich Influencing. Denn ich bin ja, ich lerne ja im Augenblick seit einem Jahr von euch, von dir und von Projekt Z, lerne ich im Grunde ein bisschen was von deinem Geschäft. Viel verstehen tue ich ja gar nicht.
Na, ich glaube, wir können die Frage zusammenfassend beantworten, dass wir beide ein wenig überfordert wären. Also ich glaube, wir würden das einen Tag lang gut überbrücken können, aber im Endeffekt hat es schon einen Sinn, warum du dein Leben führst und warum ich mein Leben führe. Eine Frage, die ich auch sehr, sehr lustig fand, war, ob es ein Casting für den Podcast gab.
Gab's ja nicht, sondern wir haben uns einmal getroffen und du hast dich vorgestellt, wie du sowas machen würdest, den Podcast, und ich habe gesagt, was ich mir wünsche, und dann haben wir beide gesagt, jetzt beginnen wir einfach mal. Es gab kein Casting und das war sozusagen Heirat auf den ersten Blick.
Ja, das ist auch eine. Ich wünschte, wir könnten eine spannendere Antwort geben, aber es ist eigentlich, was heißt, relativ langweilig. Ne? Das Format ist ja auch super spannend. Und ich fand auch die ersten Treffen, auch, die wir hatten, auch so total aufregend, weil du kanntest mich nicht, ich kannte dich nicht, aber im Endeffekt einen großen Prozess gab es da eigentlich gar nicht. Wir haben uns sofort gut verstanden, hatten die Idee mit dem Podcast und haben dann losgelegt. Aber ich finde, das ist ja auch eine Sache, die uns beide ein Stück weit ausmacht. Wir machen halt auch einfach. Also ich glaube, andere Leute würden noch 10-mal drüber nachdenken. Da haben wir schon 30 Podcast-Folgen aufgenommen. Ob das vielleicht dann auch manchmal ein bisschen in die Hose geht, das ist die andere Sache. Aber ich finde das schön, dass wir beide immer machen.
Wir haben einige gehabt, die die Note befriedigend verdienen. Aber wir haben doch etliche gehabt, die, glaube ich, die richtig toll waren. So, und wir haben im Grunde relativ früh haben wir gesagt, wir experimentieren. Punkt. Und wenn es klappt, ist wunderbar. Und wenn das halt nicht klappt, dann gehen wir wieder auseinander. Und es hat ein gutes Jahr wirklich jetzt toll geklappt.
Ja, hier eine Frage, die geht natürlich jetzt auch nur an dich. Warum sind Sie der FDP beigetreten? Also warum bist du eigentlich in deiner Partei?
Ja, das eine ist sicherlich, dass ich in einer als jemand aus der Wirtschaft kommend in der Marktwirtschaft groß geworden bin und die Marktwirtschaft geschätzt habe. Und viele der anderen Parteien ja eigentlich eher kritisch auf die Wirtschaft gucken, was ich überhaupt nicht tue. So, das war eigentlich sehr naheliegend. Und das Zweite ist schon etwas persönlicherer Grund. Ich liebe meine Freiheit und meine Individualität. Die liebe ich wahnsinnig. Und ich kann in keine Partei eintreten, die viel verbieten will. Ich kann in keine Partei eintreten, die dich normiert zu 0815 macht. Ich kann in keine Partei antreten, wo ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete nicht Profil entwickeln kann. Also dieses Leben von Freiheit war mir schon wichtig, wobei da ja nicht alles Gold ist, was glänzt, auch bei uns. Aber im Vergleich zu anderen Parteien, relativ gesehen, glaube ich, habe ich eine passende Wahl getroffen, weil ich kann schon frei meine Meinung äußern. Ich kann auch mal abweichend Stimmen abgeben, was ich nicht oft gemacht habe. Aber ich weiß, ich könnte es, wenn ich wollte. Und ich würde dafür nicht krumm angeguckt. Deswegen bin ich da, wo ich bin.
Gäbe es eine andere Partei, bei der du dir, du sollst ja jetzt auch nicht aus deiner Partei ausreden, aber gäbe es eine andere Partei, bei der du dir ansatzweise vorstellen könntest, auch Abgeordneter zu sein?
Schwierig. Die CSU in Bayern ist so ein solches Bollwerk. Na, und da wird im Grunde der Söder, der regiert so wie ein absoluter Monarch. Wahrscheinlich käme noch die CDU, käme mir am nächsten, aber definitiv in Bayern nicht die CSU. So, also deswegen hat sich da was ausgeschlossen.
Ja, also wieder. Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich bin weder in der FDP noch in der CSU noch bin ich Parteimitglied gerade irgendeiner Partei. Und ich glaube, dass ich jetzt auch hier nochmal klarstellen müsste, dass ich auch von der FDP in vielen Punkten jetzt gar nicht mal so nah an der Partei dran. Das muss ich nicht machen. Da könnt ihr alle 70 anderen Podcast-Folgen hören, dann habt ihr ungefähr einen Eindruck, wie Thomas und ich so politisch gestimmt sind. Welche Frage ich.
Ja, aber Fabian, hast du dir mal überlegt, ob du in eine Partei eintrittst?
Ich überlege das ständig. Ich gerade ja auch jetzt vor den Bundestagswahlen fand ich es auch spannend. Ich denke, bei mir tatsächlich die einzigen Parteien oder die einzigen drei Parteien, die für mich in Frage kommen würden, wären natürlich die Grünen, die SPD und die Linken. Und ich habe aber bei allen drei, und das ist gar keine Abneigung, dass ich irgendwie sagen möchte, ich finde alle drei Parteien jetzt so dermaßen kacke, ich möchte da nicht rein. Aber ich habe irgendwie noch nie diesen Punkt gehabt, dass ich dachte, oh ja, jetzt werde ich Parteimitglied. Weißt du, mir fehlt so ein bisschen die Motivation und ich strebe ja gerade auch kein politisches Amt an. Also für mich ist es weiterhin ja auch total in Ordnung, dass ich auch kein Mitglied irgendwo bin, dass ich ganz, ganz neutral von außen mir das alles anschaue. Ich könnte mir aber vorstellen, in den nächsten Monaten oder Jahren in eine dieser Parteien auch da zumindest mal so einen Mitgliedsantrag mir anzuschauen und auszufüllen. Aber ich stimme dir zu, auch ich wohne nicht in Bayern, aber ich würde auch niemals, glaube ich, Parteimitglied bei der CSU werden. Und ich glaube auch, die wollen das auch nicht. Also das muss man ja auch nochmal, also die freuen sich natürlich über jedes Mitglied, aber wenn wir mal ehrlich sind, zum Beispiel die Junge Union hatte mich mal kurzzeitig auf Twitter blockiert, 2015, weil ich mich mit denen angelegt hatte, da ging es um die gleichgeschlechtliche Ehe. Und also ich glaube, das würde auch einfach nicht harmonisch funktionieren. Also so sehr ich nie in die CSU wollen würde, ich glaube, die finden da schon bessere, die zu ihnen passen.
Ich weiß ja nach 70 Folgen Schräg im Stall, dass du so viele Positionen hast, wo du überkreuzt bist. Das ginge überhaupt nicht gut.
Auf gar keinen Fall.
Ja.
So, eine Frage, die ich auch total spannend fand, vor allem auch an dich gerichtet, aber ich glaube, da kann ich auch ein paar Sachen zu sagen, ist, was raten wir jungen, in Anführungszeichen steht hier, normalen Arbeitnehmern für die Zukunft, um interessante und auch gut bezahlte Jobs zu erhalten. Auch so in Bezug in Umgang mit Führungskräften, ohne ins Ausland zu wandern. Also was ist so dein Tipp für Leute, die jetzt nicht wie in meinem Fall selbstständig sind, sondern angestellt sind oder sich darauf vorbereiten, vielleicht irgendwann im Unternehmen zu arbeiten? Was müssen die mitbringen? Weil du warst ja mal, falls das Leute hier noch nicht wissen, du warst ja mal Topmanager, du warst ja mal Vorstand. Wie müsste dein Wunschkandidat vielleicht auch aussehen?
Die Frage geht eigentlich, ja, geht ein bisschen vielleicht noch in eine persönlichere Richtung. Was muss ich eigentlich selber tun, damit ich so einen Job habe? Ich meine, früher hatte man ja so Lehr- und Wanderjahre. Und ist rumgezogen in der Welt und hat unterschiedliche Jobs gemacht und dann ist man irgendwann mal Meister geworden. So, jetzt die Welt ja heute, das war vor 100 Jahren, die Welt hat sich verändert, aber das Thema der Lehr- und Wanderjahre ist natürlich nach wie vor da. Ich würde schon für die eigene Wetterfestigkeit, würde ich einen jungen Mann oder einer jungen Frau raten, erschließe dir unterschiedliche Erfahrungsfelder am Anfang deiner beruflichen Entwicklung. Und zwar bitteschön nicht nur durch touristische Besuche, sondern wo du wirklich ein Jahr lang da ein Projekt machst, intensiv drin bist, vielleicht in eine andere Firma gehst, dort eine neue Aufgabe, wo du sozusagen ein Stück neu lernen musst oder ins kalte Wasser geworfen wirst. Also das macht richtig wetterfest. Und das führt eigentlich auch dazu, dass man wahrscheinlich, denn die Frage heißt ja auch, könnte ja mal kritisch werden und wie hat man dann einen sicheren Job, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass man krisenfest ist, die ist da höher. Aber das hat mit den eigenen Erfahrungsfeldern zu tun. Und je älter man wird, umso schwerer ist der Rucksack, den man mit sich rumträgt. Ja. Familie, vielleicht muss man eine Eigentumswohnung abzahlen und. Und man wird abhängiger. Ja. Also das früh im Leben zu machen, finde ich gut.
Stimme ich dir vollkommen zu. Was mich mal interessieren würde, ich meine, du warst, wie gesagt, du warst ganz oben in Unternehmen. Auch Thema Bewerbungsgespräch. Ich glaube, da stehen oft viele junge Leute auch vor so einem Fragezeichen. Ist das Vorständen oder allgemein, also ist das Vorgesetzten heute noch wichtig, dass man zum Beispiel zu so einem Bewerbungstermin komplett perfekt angezogen und super sauber und vorbereitet und super freundlich erscheint oder achtet man da mittlerweile auch mehr, ich sag mal so, auf Authentizität oder wie hast du Leute eingestellt, wonach hast du das bewertet?
Also mich hat bei mir musste man jetzt nicht elegant oder teuer angezogen sein, das ist nicht das Thema, aber irgendwo smart. Und so, dass ich sehen konnte, der Mensch weiß, dass er sich da möglicherweise in einem Business-Kontext aufhält, wo, wenn Kunden kommen, oder Gäste kommen, dass er sich halt nicht so anzieht, wie er sich sonst anzieht. Ne, das geht ja dann, wenn du dann in der Luftfahrt bist oder so und bist Stewardess oder Pilot, da musst du ja sogar eine Uniform tragen. Also je intensiver der Kundenkontakt in einem Unternehmen, umso wichtiger ist natürlich auch, dass es wirklich eine smarte Kleidung ist. Ein zweites Thema, ich sagte, es hat mich schon immer interessiert, ob die Schuhe geputzt waren.
Ach echt?
Ja, natürlich. Ja, weil es ist ja nicht nur eine Frage des Aussehens, sondern auch der Frage der Pflege von Kleidung. Und so wie man im Grunde Blusen oder Pullover ab und an in die Reinigung gibt oder in die Wäsche tut, so brauchen ja auch Schuhe Pflege. So, das hab ich immer schon angeschaut, ja. Und dann ist eigentlich das, mich haben die Noten nie so arg interessiert. Mich hat interessiert die Geschichte hinter Noten. Also hinter herausragenden Noten oder hinter schlechten Noten. Also was ist die Story, die dazu führt, das? Und wie erklärt mir das ein Mensch? Und dann suchst du ja tatsächlich, du suchst schon ein Stück auch an den Anforderungen des Jobs. Wenn du fürs Controlling jemand suchst, dann bist du jetzt nicht, dann musst du jetzt nicht unbedingt so arg extrovertiert sein. Wenn du fürs Marketing jemand suchst, dann ist es eine andere Thematik. Also so die Frage, was ist so das Anforderungsprofil des Jobs und das zu vergleichen mit dem, was der Bewerber oder die Bewerberin mir dazu sagt.
Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, wenn ihr auf all diese Sachen keine Lust habt, wenn ihr nicht die Schuhe putzen wollt und euch irgendwie schön anziehen wollt, geht irgendwo in die Grafikabteilung, geht hinter die Kamera. Ich arbeite ja auch viel hinter der Kamera und ich habe die Erfahrung gemacht, da ist es relativ egal, wie man aussieht, weil das also wirklich das interessiert kaum jemanden. Irgendwelche Leute, die den ganzen Tag irgendwelche Grafiken basteln, habe ich ja auch schon viel früher gemacht, irgendwelche Sachen schneiden, mal die Kamera halten. Da ist echt das Schöne, klar sollte man jetzt auch so in einem Bewerbungsgespräch sich irgendwie halbwegs rausputzen, aber da wird ja wirklich kaum Fokus drauf gelegt. Aber ich finde das interessant, dass du auch sagst, dass du die Noten in einem Kontext betrachtet hast. Also, dass du jetzt nicht da ein Zeugnis hattest und da sahst du direkt irgendwie, oh, weiß ich nicht, zum Beispiel Mathe 4 oder Englisch 4 und der Kandidat oder die Kandidatin war sofort raus, sondern dass du auch geguckt hast, okay, warum ist das so und muss die Person das für den Job überhaupt mitbringen? Also, wenn ich jetzt Vorstand wäre, wenn ich Vorgesetzter wäre und ich brauche da jemanden für einen Vertrieb im Ausland und da steht auf dem Zeugnis irgendwie Englisch 5, muss ich schon sagen, ich glaube, da würde ich ein bisschen zögern. Da würde ich schon mir Gedanken machen und auch die Person fragen, ob sie sich wirklich vorstellen kann, diesen Job zu machen. Ja.
Ja, jetzt kommen wir an die Anforderungen des Jobs. Natürlich in ein Bürokaufmann oder eine Bürokauffrau, die nicht am PC arbeiten kann, macht auch keinen Sinn. Na, also da gibt es immer so ein paar Grundvoraussetzungen. Aber ich habe natürlich, ich habe erst vor kurzem, hat mir, wenn man so älter ist, kommen ja die alten Bekannten zurück. Da schrieb mir jemand, danke, dass sie mich vor 40 Jahren als Studienabbrecher eingestellt haben. Na, und ja, natürlich. Ja. Also ich hab immer sehr stark eigentlich die Persönlichkeit angeschaut. Den antrainieren kann man ganz vieles. Charakter und persönliche und soziale Kompetenz kann man schlecht trainieren. Na, das wächst über Jahre.
Okay, also wir nehmen hier mit, immer schön die Schuhe putzen, fokussiert euch auf eure Talente und eure Stärken. Und wenn ihr auch noch nicht viel könnt, ist das gar nicht schlimm, aber wenn ihr ein Charakterschwein seid, dann nicht. Dann könnt ihr direkt wieder einpacken, solche Leute wollen Thomas und ich hier nicht haben. Welche Frage ich auch total spannend fand, weil ich mir in den letzten Wochen und Monaten auch Gedanken drüber gemacht habe, wo hab ich sie hier? Szenario, die Mehrheit der Bevölkerung und der allgemeinen europäischen Bevölkerung würde sich das wünschen, dass es einen europäischen Staat gäbe, ja? Also, dass wir dass wir nicht mehr die Niederlande und Frankreich und Deutschland und etc. haben, sondern dass wir wirklich nur noch Europa als Bundesstaat hätten. Ist so ein Staat realistisch, so eine Vorstellung? Ja, viele linke Menschen träumen ja auch von so einem wirklich geeinten Europa, oder ist das einfach nur eine gedankliche Einbahnstraße? Könntest du dir vorstellen, in Europa zu wohnen, jetzt nicht in Deutschland, in Europa?
Ja, also wahrscheinlich würde ja dann der Begriff Deutschland nicht wegfallen. Aber wir Europa ist ja heute ein Staatenbund. Und die Frage zielt ja ab, ob das mal ein Bundesstaat werden kann.
Genau.
Also aus dem Staatenbund ein Bundesstaat. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, aber das ist ein langer Weg. Ich meine, jetzt man muss mal gucken, was gerade der Orban gemacht hat. Ich würde jetzt ungern einen Bundesstaat haben, wo Homosexuelle verfolgt werden und diskriminiert werden. Ne? Jetzt hast du natürlich auch in den USA hast du manche Staaten, wo die Mehrheit der Bevölkerung eher der Regierenden homophob ist, und hast sehr viel liberalere Bundesstaaten. Aber wenn man jetzt sozusagen sich zusammenfügt, erst zu einem späteren Zeitpunkt, da würde ich schon sagen, da muss man schon gucken, dass ein paar Grundsätze des Menschenrechts der Menschenrechte, dass die gewährleistet sind. So, und das macht es sehr schwierig. Und es macht natürlich, ist auch schwierig, wenn ein Teil im Grunde eher Empfänger ist und der andere Geber von Geld. Ne, das macht Zusammenwachsen extrem schwierig. So, also aber ich kann mir das vorstellen.
Ich könnte es mir auch vorstellen. Ich würde es mir natürlich in so einer utopischen Vorstellung auch wünschen, aber ich stimme dir vollkommen zu. Es stehen so viele Hürden da im Weg, so viele Hindernisse, gerade auch wenn es um das aktuelle Thema Ungarn geht. Da haben wir nämlich noch eine Frage bekommen. Also ich könnte mir auch schwer vorstellen, dass ein Staat wie Deutschland und Ungarn zusammengelegt werden. Also nicht, dass wir in Deutschland kein Problem mit Homophobie und Queerfeindlichkeit haben. Also auch hier im Land können wir erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Aber da sind ja Dimensionen auch durch das neue Gesetz, das da in Ungarn gerade auf den Weg gebracht wird, beziehungsweise wurde. Da gruselt es mich. Und wenn ich mir vorstellen würde, dass das jetzt auch mein Staat sei, das ist schon schwierig. Aber grundsätzlich träume ich schon von einem friedlichen, liberalen, vereinten Europa.
Ja, aber da geht es auch um Wissenschaftsfreiheit. Bestimmte Wissenschaften, die nicht angenehm sind, werden außer Landes getrieben. Da geht es natürlich auch um Korruption. Also das sind und die Frage, wie rechtsstaatlich ist das System? Das sind wirklich für mich schon große Fragezeichen. Schon heute, wo ich im Grunde sage, eigentlich die Europäische Kommission, die tut eigentlich viel zu wenig, um hier wieder ein Stück Wertegrundlage zu schaffen für die EU.
Ja, eine Frage, die ich, glaube ich, direkt mal daran anknüpfen würde. Und zwar würden wir, also würdest du, aber auch ich, würden wir jetzt noch beruflich oder privat nach Ungarn reisen, seit der neuen Gesetzesänderung?
Ja, klar. Ich bin auch nach China gefahren, und zwar nicht nur aus geschäftlichen Gründen, sondern auch privat, und ich bin auch nach Vietnam, in kommunistisches Land. Oder auf die Philippinen, wo du einen Präsidenten hast, der die Leute jagen lässt. Also ich glaube, dass wirtschaftliche und menschliche Begegnung häufig hilft, Konflikte zu entschärfen. Und wenn Menschen sehen, ich meine, allein die Leipziger Messe in der alten DDR, wenn da sozusagen Menschen aus dem Westen kamen, dann war Austausch und Diskussion und abends in den Kneipen auch. Wie ist es bei euch? Wie ist es bei uns? So, also das ist schon, Wirtschaft hat neben dem Geldverdienen noch einen zweiten Punkt, dass sich Menschen begegnen und Kulturen begegnen.
Ich glaube auch, ich würde doch auch zum aktuellen Zeitpunkt nach Ungarn reisen. Man darf auch nicht vergessen, das fiel mir die letzten Tage medial so ein bisschen auf, dass sich auch der Protest oft dann gegen Ungarn und damit auch gegen die gesamte ungarische Bevölkerung richtete. Ein großer Teil der ungarischen Bevölkerung hält dieses Gesetz auch für totalen Mist und stellt sich dagegen. Es gab riesige Proteste in Ungarn, weil die Leute das natürlich auch nicht mitmachen wollen und nicht tolerierten. Also das ist ja nicht so, dass ich jetzt nach Ungarn fahre und per se jeder Mensch, der in Ungarn lebt, hat ein Problem mit Homosexuellen oder halt eben nicht mit Heterosexuellen. Und stimmt ja auch vollkommen zu, man muss dann im Austausch bleiben. Man gerade auch die, ich bin ja nach wie vor ein wenig aktivistischer, ich bin ja auch der Jungspund von uns beiden hier. Ich würde vielleicht sogar die Proteste in Ungarn mit unterstützen, wenn ich jetzt da wäre und damit auf die Straße gehen. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich verstehe die Sprache nicht. Also da hätte ich ein paar
Der Volker Beck von den Grünen hat das immer gemacht, von Beginn an. Der hat eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt, auch als Aktivist für die Bildung von Queer Communities in den östlichen Ländern Europas.
Ja, es gibt nur bei mir, muss ich ehrlich sagen, so eine Grenze, auch wo du gerade China angesprochen hast, wo ich gerade dran gedacht habe, zum Beispiel auch so Staaten wie Dubai oder Katar. Ich glaube, da würde ich jetzt tatsächlich nicht hinreisen, weil mir das zu weit weg von meinen Wertevorstellungen und so einer Rechtsstaatlichkeit ist. Und ich da aber auch gar keinen Spaß dran hätte. Also ich glaube, Ungarn hat wirklich ja auch kulturell und von den Menschen her was für mich zu bieten, während in meinen Augen zum Beispiel Dubai eine vollkommen künstliche Stadt ist, die überwiegend Werte vertritt, eigentlich ausschließlich Werte vertritt, die komplett gegensätzlich zu meinen stehen. Also ich würde da manche Grenzen dann doch ziehen, aber nach Ungarn würde ich jetzt auch noch reisen, aber natürlich auch mit der Vorsicht, aber die gibt es auch in vielen Teilen Deutschlands zu genießen, dass es da einige Menschen gibt, die mich jetzt nicht mit offenen Armen empfangen.
Ja, das kann dir im eigenen Land passieren. Ungarn ist nicht nur in Ungarn, sondern Ungarn ist auch um die Ecke.
Ja, das fand ich ja auch so krass, als ich das in den Nachrichten auch gehört habe und in diesem neuen Gesetzentwurf, dass ich dann auch relativ schnell realisiert habe, das ist ja gar nicht weit weg. Also das und Ungarn ist in der EU. Also das klingt immer okay, da hat wieder irgendein Land auf dieser Welt jetzt ein Gesetz gegen Homosexuelle. Nein, das ist das betrifft uns auch hier direkt und das fand ich schon ein wenig erschreckend. Ja.
Ja, wobei ich würde dieses auch sowas wie die Wissenschaftsfreiheit, über das, dass ihr jetzt ja nicht so nachdenkt, aber dass die Freiheit, dass man Theorien entwickelt und forschen kann, das sind natürlich auch ganz zentrale Freiheiten, die ein Land geben muss oder sie nicht gibt. Also denk auch mal drüber nach, ob das immer nur so die Frage ist, Diskriminierung.
Nee, also absolut. Ich meine, dass im Endeffekt, wenn du auch in einer wissenschaftlichen Arbeit gehindert wirst, dann schränkt das ja auch Freiheiten ein, dann schränkt das auch die Entwicklung eines ganzen Landes ein. Das sehe ich schon. Ich bin da nur auf dem gesamten Wissenschaftsgebiet. Ich bin ja kein Wissenschaftler, kein Experte, aber ich stimme dir vollkommen zu. Auch das sehe ich in Gefahr. Eine Frage, die ich gerne auch dir stellen, weil es mich auch privat interessiert, die jetzt mal ein bisschen weg von der Politik geht. Es steht auch hier mal ohne Politik. Was sind eure Urlaubspläne für diesen Sommer oder für nächstes Jahr? Hast du Urlaubspläne für diesen Sommer zwischen dem ganzen Wahlkampf?
Also ich würde gerne noch mal eine Woche nach Südfrankreich gehen. Oder ans Mittelmeer in Italien. Das würde mich nochmal reizen. Nicht so lange, eine Woche, mitten im August.
Ich muss auch, das ist lustig, also ich habe auch totale Sehnsucht nach Urlaub und ich will unbedingt auch wieder ans Meer. Und ich habe ja am 8. August Geburtstag und ich habe nämlich, also ich selbst habe noch keine genauen Pläne für meinen Urlaub. Das war ja auch die letzten Wochen und Monate immer etwas schwierig. Ich bin aber jetzt am 10. Juli auch zweitgeimpft und ich glaube Richtung Geburtstag bei mir, also auch Anfang Mitte August, will ich auf jeden Fall auch mal weg. Und ich könnte mir, also Frankreich finde ich eine gute Idee. Kann man nämlich übrigens auch, du wirst mich hassen für das, was ich sage, aber kann man nämlich übrigens auch mit dem Zug gut hinfahren. Das muss man gar nicht in den Flieger steigen. Ich weiß, du wirst safe fliegen. Ob du jetzt nach Italien reist oder ob du nach Frankreich reist, du wirst fliegen. Ist mir auch komplett egal, aber ich fahre da mit dem Zug hin.
Ja, aber ich bin da halt auch relativ simpel. Ich sage in meiner knappen Zeit, die ich dafür vorsehe, wenn ich da in einer Stunde nach Nizza fliege oder nach Neapel, dann ist es halt was anderes, als wenn ich 6 Stunden im Zug sitze.
So, jetzt noch eine, also ich kann deine Sicht ja auch immer ein wenig verstehen, aber auf der anderen Seite, bei mir ist es einfach jetzt so ein Ding, auch wenn ich Urlaub mache, ich plane halt automatisch einen Tag länger ein und es klappt bei mir.
Also das sagt man mir ja auch immer auf Twitter, wenn ich mich mal wieder beklage, dann heißt doch, dann ja, gehen Sie doch zu Fuß nach Berlin.
Ja, das habe ich noch nicht gemacht. Das habe ich, ich bin ja früher auch viel die Strecke Köln-Berlin gefahren, aber auch wirklich nur mit der Bahn. Ich habe überlegt, das mit dem Fahrrad zu machen, aber auch das würde ich in einem Tag nicht schaffen. Meine letzte Frage, die auch wieder eher natürlich an dich gerichtet ist oder wo du nachher auch am längeren Hebel sitzt, ist, wie Digitalisierung an Schulen in Deutschland konkret umgesetzt werden soll. Also steht die Frage hier vielleicht auch, also wo hat vielleicht auch die Bundesregierung verschlafen, was denn, weil du setzt dich ja auch viel für Digitalisierung ein. Welche Schrauben müssen gedreht werden, vielleicht relativ komprimiert, damit Digitalisierung in Deutschland an Schulen vorangetrieben wird?
Herr Schlüssel ist die Lehreraußenfortbildung. Dass wirklich die Lehrer wollen, können und dürfen. Das ist für mich das A und O. Das Zweite ist die Frage, dass es eine digitale Lernmittelfreiheit gibt, so wie es Schulbücher gestellt werden und so weiter, dass das überall gewährleistet ist. Jetzt rede ich gar nicht über das ganze Thema Infrastruktur und WLAN, das wissen wir ja alle. Und das dritte Thema, Digitalisierung, ist ja nicht nur eine technische Technik, sondern ist ja auch eine Kulturtechnik. Und eigentlich müsste die Digitalisierung eingebettet sein in einen Schulentwicklungsprozess, wo Eltern, Schüler und Lehrer gemeinsam sozusagen weiterentwickeln an ihrer Schule der Zukunft. So, also da würde ich gerne ein Stückchen enttechnisieren.
Ja, ich glaube auch, ich hab mich ansatzweise mit dem Thema vor 2 Tagen auseinandersetzen müssen, weil es auch darum ging, wie man, also jetzt weniger um LehrerInnen, aber allgemein, wie man ältere Generationen auch besser abholen kann. Viele haben ja oft das Gefühl, sie kommen da gar nicht mehr mit und jetzt die jungen Leute und jetzt haben sie auch noch TikTok und jetzt auf einmal Thomas Sattelberger auch auf TikTok und Hilfe und muss ich mir jetzt die App auch noch runterladen. Ich glaube auch, wir jungen Menschen und dass ich das jetzt mal sage, aber ich glaube, wir jungen Menschen müssen einfach auch öfter mal einen Schritt auf ältere Generationen zukommen. Natürlich haben wir immer oben drauf. Ich stehe auch oft in Kontakt mit dem Dario Schramm, der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Und ich finde das auch vollkommen richtig, was er da tut und dass er sich auch so stark wirklich für die SchülerInnen hier in Deutschland einsetzt. Aber ich glaube, auch ein Stück weit müssen wir jungen Leute mal einsehen, dass ältere Generationen einfach nicht die gleichen Chancen haben, die wir hatten im Thema Digitalisierung. Also ich bin mit Tablets, mit iPads bin ich aufgewachsen. So, ich weiß, wie die Dinger funktionieren. Meine Oma zum Beispiel nicht. Und ich glaube, junge Leute müssen da einfach öfter auch mal sich ein bisschen Zeit nehmen, Ruhe nehmen, mal auch Älteren zeigen, hey, ist gar nicht schlimm, dass du erstmal ein bisschen überfordert bist, komm, ich gebe dir mal so ein kurzes Tutorial, auch wie oft ich meinen Eltern oder meiner Oma schon Sachen dann dann erklärt habe. Und mittlerweile sind die brillant, was Smartphones und Tablets und Co. angeht. Also das ist auch nochmal mein Appell an junge Leute, nicht immer nur oben draufhauen, nicht immer nur beschweren, die ganzen Boomer und Co., die verstehen nichts von Technik, sondern auch einfach mal ruhig rangehen, Verständnis für die anderen, für die Älteren, auch für die LehrerInnen zeigen und dann gemeinsam daran arbeiten, dass so ein technisches, digitales Verständnis vorherrscht. Aber ich werde wahrscheinlich jetzt voll auf die Fresse bekommen von jungen Leuten. Aber das wollte ich nur mal gesagt haben.
Naja, du bist ja eigentlich ein sehr versöhnender Mensch, lieber Fabian. Wenn ich das mal so auch über die vielen Monate sagen darf. Du bist zwar ein Aktivist, aber du bist eigentlich ein versöhnender oder versöhnlicher Aktivist. Und das finde ich schon gut. Ne? Denn du sprichst okay, ja oft im Grunde übers Überbrücken von. Und man muss zusammen und ins Gespräch und etc. Nein, finde ich, hat dich immer sehr, sehr sympathisch gemacht.
Ja, erstmal Dankeschön, aber auf der anderen Seite muss ich auch nochmal dazu sagen, es gibt halt aber auch LehrerInnen, die haben wirklich absolut keinen Bock auf Digitalisierung. Also das habe ich auch noch an meiner Schule erlebt in den letzten Jahren. Da könnte ich auch in den Austausch gehen, wie ich möchte. Die weigern sich einfach per se, das nicht umzusetzen. Und also ich kann den Frust vieler SchülerInnen dann doch wieder...
Da wäre ich härter. Die müssen zur Nachhilfe auf die Schulbank in den Sommerferien. Punkt.
Ja.
Ja.
Da stimme ich jetzt zu. Aber wie gesagt, auch SchülerInnen sollten nicht immer so vorlaut oben draufhauen, sondern auch mal ein bisschen Verständnis haben, dass ältere Generationen einfach so. Ich sehe auch gerade, wir sind wieder bei unserem Zeitlimit angekommen. Ich habe jetzt keine großartige Rede vorbereitet für diese letzte Folge. Ich wollte mich aber einfach mal bedanken, vor allem bei unseren ZuhörerInnen, dass ihr uns so treu geblieben seid. Es stimmt nämlich, auch mir schreiben oft jeden Sonntag Leute, dass sie den Podcast gut fanden oder schicken ihre Meinungen. Ich habe mit vielen Leuten schon diskutiert, gerade auf Social Media, wegen unseres Podcasts. Und auch wenn wirklich mal einer mit Verspätung kam, wie viele Meldungen wir da bekommen haben, hey, wo bleibt der Podcast? Das hat uns unglaublich viel Spaß gemacht. Das hat uns gezeigt, dass da wirklich, dass sich da eine kleine Schräg im Stall Community aufgebaut hat. Und das ist einfach ein affengeiles Gefühl. Hätten wir uns nicht vorstellen können, als wir mit dem Podcast angefangen haben. Und da kann man jetzt auch einfach mal Danke sagen. Und natürlich auch an dich, Thomas, dass du es jede Woche schaffst, trotz deiner 1000 Projekte und Aufgaben, hier einen Podcast zu machen. Das muss ich ja auch mal erwähnen.
Ja, also das war eine tolle Zeit. Vielleicht kommt sie ja wieder. Wahlkampf ist zu Ende, Ende September. Dann mal sehen, was ist. Ne? Dann wird man ja eine neue Regierung bilden müssen und. So, da sind ja ganz viele Fragezeichen jetzt da. Also insofern auch von mir aus ganz, ganz lieben Dank an unsere treue Schräg im Stall Community. Für euer Mitmachen. Die Fragenreaktion heute war toll. Wir hatten viele, viele Dutzende Fragen und wir haben jetzt gerade 6, 7 behandelt. Aber das zeigt ja, wie interessiert ihr seid am Gelingen. Also, wobei es gibt ja das eine oder andere neue Format und dann kommt vielleicht mal auch mal wieder Schräg im Stall. In diesem Sinne sage ich auch Tschüss.
Genau, deswegen gerne weiterhin Thomas und mir folgen auf unseren anderen social-medialen Kanälen und wir beide werden uns auch definitiv in Zukunft auf unseren Hosenboden setzen. Erfolgreich auf den Hosenboden setzen. Und wer diesen Insider nicht versteht, der muss sich mal die Lufthansa-Folge anhören. Die ist auch ein Highlight für immer in der ganzen Schräg im Stall-Kollektion. Und ich sage aber jetzt auch nochmal Dankeschön und bis irgendwann. Bis bald. Ciao.
Bis bald. Tschüss.